Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts China Calling Huanying Nimen Lai. Ja, das chinesische Neujahr steht bevor 2026. Es fällt auf den 17. Februar und die Feierlichkeiten, die werden dann ja ihren Höhepunkt im Prinzip bei dem Laternenfest am 3. März entfalten. Das heißt, das Ganze zieht sich wie immer relativ lange. Für Arbeitnehmer heißt es in China 7 bis 12 Tage frei. Schüler und Studenten haben Winterferien. Und ja, vom Reiseablauf geht das Ganze schon etwas früher los. Dort ist sozusagen der ganz große Ansturm vom 15. bis 23. Februar zu erwarten. Und deshalb bin ich jetzt auch zum Beispiel erstmal nicht unterwegs. Sag später was dazu. Und ja, es ist die größte jährliche Volkswanderung der Welt. Und das kann man auch ohne irgendeine Übertreibung sagen. Die Gesamtzahl der Reisen, also wenn wir jetzt Flugzeug, Bahn, Bus, Schiff, alles, was es so gibt, was dann irgendwie fortbewegt, zusammenzählt, dann kommen wir auf ca. 3 Milliarden Reisen. Wer jetzt sagt, was, Erik, aber China hat doch nur 1,4. Ja, natürlich gibt es Leute, die sehr oft während dieser Zeit reisen. Also es gibt irgendwie Einzelreisen, da sind wir bei 3 Milliarden. Und das ist schon sehr beeindruckend. Ich habe das ja in China auch selbst schon miterlebt, habe dann versucht, mal so ein bisschen zu flüchten. Aber es ist schon ein bisschen länger her, da war ich sogar mehr oder weniger gezwungen, mal in China zu reisen und habe dann versucht, das so ein bisschen vorzuverlegen. Also es ist schon beeindruckend, wenn man nur so mitbekommt im Ansatz, wie das funktioniert. Und man kann nur sagen, es läuft. Ja, es läuft erstaunlich gut. Aber trotzdem ist natürlich viel los. Ja, also, warum ist es dieses Jahr möglicherweise ein bisschen anders? Wir sehen sowas wie einen digitalen Machtmoment. Also es ist schon immer so, dass am Neujahr natürlich auch die Firmen ausspielen, was sie können und sich positionieren. Ob das jetzt bei TV-Shows sind oder natürlich in den letzten Jahren einfach auch im Internet. Also früher war das wohl schon sogar teilweise per SMS. Dann natürlich ganz bekannt die Zahlfunktion, habe ich schon oft drüber gesprochen, die roten Umschläge, Hongbao im Chinesischen, die man digitalisiert hat, wo man Geschenke verteilt hat oder wo man einfach auch insgesamt diese Mobile-Payment-Kultur gefördert hat. Dann kam natürlich viel im E-Commerce, Online-Handel dazu. Und jetzt, dieses Jahr, ist der Kampf expandiert in die KI-Ebene. Und das kann man auch ohne Übertreibung sagen. Ja, und das ist interessant, um zu sehen, wer kontrolliert eigentlich was? Also, es ist ja so, dass wir zu dieser Zeit eigentlich ein Fest haben, was vor allem familienbezogen ist. Oder sagen wir mal Freundes, Bekannten, familienbezogen, wo man viel Freizeit verbringt innerhalb der Familie. Das heißt, eigentlich früher waren das immer Sachen, die Männer spielen Karten und die Frauen erzählen halt, es wird viel gegessen. Und es ist eigentlich keine Zeit, wo jetzt ganz viel konsumiert wird. Das Konsumieren, das ist ja wie bei uns eigentlich an Weihnachten, findet vorher und nachher statt. Aber der Unterschied ist so ein bisschen, dass sich die Marken genau zum Fest nochmal stärker positionieren. Ich glaube, bei uns wirklich so Weihnachten, was ja vergleichbar ist mit dem chinesischen Neujahr, da legt man alles mal so ein bisschen beiseite. Aber in China allein durch diese TV-Galas und so weiter, die unglaublich beliebt sind, die ganze Familie dann zusammenschaut und so. Oder auch mittlerweile natürlich durch die einfach ja, integrierte digitale Welt, ist es trotzdem was, wo man, sagen wir mal, seine Aufmerksamkeit weiterhin den Unternehmen schenkt, stärker als im Westen. Und ich sage mal so, theoretisch wäre es auch kein Problem, sich an diesen Feiertagen was zu bestellen und es würde sofort kommen. Ich glaube, es ist eher so eine Stimmungsfrage, dass man dort gar nicht so, also es sei nicht statistisch, dass man dort gar nicht so unbedingt dann erpicht drauf ist, weiter zu konsumieren. Und jetzt ist es einfach so, dass die Unternehmen wie Tencent oder Alibaba das Ganze nutzen, um sozusagen auch ihre KI-Dominanz an den Mann zu bringen oder an die Frau. Und da ist das Ziel eben nicht sofort jetzt den Umsatz zu steigern, sondern eher die Gewohnheiten zu verändern, die tägliche Nutzung irgendwie zu etablieren, also KI-Nutzung oder einfach auch Vertrauen zu schaffen für diese Apps. Und wir sehen, dass hier die, ja, Unternehmen auf dem neuen KI-Schlachtplatz, muss man es fast sagen, richtig investieren. Alibaba hat 3 Milliarden Renminbi zur Verfügung gestellt. Das sind sogar 34 Millionen US-Dollar für die Bewerbung seiner KI-App, also Quen heißt die ja. Und Tencent hat 1 Milliarde bereitgestellt, Renminbi, und Baidu immerhin 500 Millionen Yuan. Das sind immer noch 71 Millionen US-Dollar. Um Ernie zum Beispiel zu vermarkten, bei Tencent ist es ja die Yuan Bao App. Warum macht man das? Ja, wie gesagt, die Chatbots sollen natürlich genutzt werden und es sind noch keine Abo-Produkte. Also in China ist es auch so, das werde ich auch in meinem Buch thematisieren, was eigentlich sehr interessant ist. Die Chinesen sind jetzt nicht geizig per se, aber die zahlen nicht gerne für Abos oder auch für Software. Und das heißt, die müssen natürlich jetzt schauen, also die Firmen, nicht die Chinesen, also die Chinesen auch, aber nur indirekt, dass sie irgendwie auch ihre Produkte monetarisieren können mit der Zeit, also letztendlich attraktiv machen. Das machen sie natürlich dann vor allem über ihre Endapplikation. Und wollen dadurch jetzt einfach eine Nutzerbasis aufbauen. E-Commerce, Werbung, Service, Agentenfunktion und müssen dort natürlich richtig reinhauen. In China habe ich eben diese Open-Source-Welt. Das ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied langfristig. Im Westen sehe ich sogar eher noch die Möglichkeit, da einfacher Geld zu verdienen. Ist ja gerade ein ganz großes Thema. KI-Software, kann man da überhaupt Geld verdienen? Alle investieren nur, keiner macht Geld. Aber ich glaube, wenn du einen guten Service hast, ein gutes Produkt, ist es im Westen da sogar einfacher Geld zu verdienen als in China. Das muss ich aber erst noch zeigen. Ja. Und interessant ist jetzt wirklich, dass das Ganze ein bisschen eskaliert ist. Und wir sehen dann auch zum Beispiel bei Alibaba, lustige Anekdote, gab es so einen kleinen Milchtee-Crash. Also Alibaba hat zum Beispiel einfach Milchtee über die KI beworben. Also sagt der KI, was du willst nach dem Motto. Und wenn du darüber einen Milchtee bestellst, kriegst du da eben irgendwelche Rabatte oder kriegst du umsonst. Und da gab es 10 Millionen Bestellungen in 9 Stunden mit dem Ergebnis, dass wohl die Alibaba-Plattform kurzzeitig auch abgestürzt ist. Also da sieht man, ja, wird dann auch natürlich sofort genutzt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass auch ein Unternehmen wie Tencent versucht, seine Machtposition zur Schau zu stellen und sogar Grenzen zu ziehen. Und was dort passiert, ist auch interessant, dass Tencent einfach mal über WeChat, also WeChat gehört ja zu Tencent, das ist quasi WhatsApp von China, habe ich bestimmt schon 1000 Mal gesagt, aber es gibt Leute, die haben das eben nicht jeden Tag, so wie ich irgendwie, also deswegen sage ich es immer nochmal dazu. Also Tencent hat über WeChat die KI-Links teilweise blockiert, aber man würde jetzt sagen, okay, sie haben wahrscheinlich die von Quen, und also Alibaba, Quen, Alibaba blockiert, ja, macht Sinn, haben sie auch. Sie haben aber auch ihr eigenes blockiert, Yuan Bao, also ihre eigenen Kampagnen. Einfach, weil sie gesagt haben, sozusagen, also so würde ich es interpretieren. Also WeChat ist einmal der, sozusagen, Gatekeeper. Wir bestimmen, was hier noch geteilt wird. Ja, man muss sich vorstellen, jeder nutzt WeChat eben zur Kommunikation. Und wir sagen, nee, also KI ist das eine, aber wir wollen ja einen fairen Markt. Und Tencent, WeChat, das ist in erster Linie Social Media und Schutzraum. Und die KI darf wachsen, aber wir müssen sie ein bisschen kontrollieren. Also es ist super interessant, was dort passiert. Ja, dass die da ja ihre ganz eigenen Methoden jetzt finden, um selbst sich so ein bisschen auch zu positionieren. Interessant ist dann auch ByteDance. ByteDance ist ja nicht börsennotiert, die Mutter von TikTok und Douyin. Und die haben eine richtig starke KI mit Doubao. Also das habe ich auch von Chinesen schon oft gehört. Die sagen, die nutzen Doubao sehr, sehr viel. Und die zum Beispiel, die werden über die Neujahrsgala gepusht. Also CCTV, diese Neujahrsgala ist immer ein Riesending. Das ist wirklich sowas, was die Familie schaut. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland, also nee, Dinner for One. Ist Dinner for One, schaut man das eigentlich in Silvester oder Weihnachten? Das ist jetzt auch schon wieder peinlich. Aber es gibt nichts Vergleichbares. Aber diese Neujahrsgala, obwohl der TV heute auch nicht mehr so angesagt ist, die schaut man zusammen. Und dort will jetzt eben ByteDance, Doubao, die wollen da richtig reinschlagen. Baidu versucht es natürlich auch. Also das ist schon interessant, wie das jetzt so zusammenläuft, dass man das jetzt schon so in dieses Jahr eigentlich sehr traditionelle Fest versucht zu integrieren. Warum ist das überhaupt so relevant ökonomisch? Also das heißt letztendlich, dass wir jetzt schon an einem Punkt sind, dass KI in China kein Werkzeug ist, sondern Infrastruktur. Und der Vergleich früher, Payment, also Bezahldienste, das war wirklich Infrastruktur. Und dort gab es ja auch immer ein Rennen, ja. Alibaba vor allem mit Alipay und Tencent mit WeChat Pay. Aber die haben sich jetzt nicht so stark bekriegt. Und 2024, das war ja Wahnsinn, Ende 2024, noch nicht lange her, hat Taobao ist die E-Commerce-App von Alibaba, also so ein bisschen das Amazon von China, sagen die es einfach mal so. Ja, ich kann jetzt nicht alles hier im Detail erklären, aber das ist das, was viele nutzen, um eben Sachen zu bestellen. Und die haben plötzlich nicht nur Alipay, also das firmeneigene Bezahlsystem, akzeptiert, sondern auch WeChat Pay. Da hat man sich geöffnet. Wow, starker Schritt. Und jetzt geht man aber eigentlich so wieder ein bisschen zurück. Und KI ist sozusagen jetzt die Meta-Infrastruktur. Ja, so kann man es sehen. Und kein Tool. Payment ist einfach nur ein Tool. Aber jetzt hier merkt man, es geht um eine Art Refragmentierung. Die KI wird ein Stück weit abgeschottet, muss stark positioniert werden. Und sie versucht hier wirklich den KI-Eintrittspunkt sozusagen zu kontrollieren, um eben am Ende Kaufentscheidungen zu beeinflussen, Aufmerksamkeit zu generieren, die Daten letztendlich zu sammeln. Und wir reden ja jetzt nicht nur über die Menschenmaschine, sondern natürlich auch über die Unternehmen. Ja, wir dürfen nicht vergessen, da sind irgendwie mehrere Millionen von vor allem kleinen und Mittelständlern, die natürlich immer mehr auf die KI und auf Applikationen zugreifen. Und da ist natürlich ganz wichtig. Und die, ja, das noch als Einschub, die sind eher auch bereit zu zahlen. Ja, und natürlich geht es auch da um die Gunst dieser Leute. Ja, kleine Statistik an dieser Stelle, wie viele Nutzer haben wir denn eigentlich in China? Habe ich gerade aktuelle Zahlen reinbekommen sozusagen. Also die Nutzer generativer KI in China ist im Dezember 2025 bei 600 Millionen ziemlich genau gewesen. Das war ein Anstieg von gut 140% zum Vorjahr. Die Marktdurchdringung von generativer KI, die lag bei 43%. Das war 25 Prozentpunkte höher als ein Jahr zuvor. Also wir sehen, das wird extrem genutzt in China. Und wen die Gesamtzahl interessiert, also Internetnutzer gab es in China 1,13 Milliarden zum Ende des letzten Jahres. Und dadurch wurde auch die Internetdurchdringungsrate auf 80% erhöht. Nochmal 80% Internet, 43% nutzen KI. Da sehen wir natürlich, hier ist trotzdem noch Potenzial. Denn euch muss klar sein, irgendwann sind wir hier, also im Internet im Prinzip, bei 100%. Ja, wenn sozusagen die alte Generation weg ist, ja, hart ausgedrückt ist aber so, ja, dann nutzt irgendwann jeder das Internet und KI auch mehr oder weniger. Also das heißt, wir sehen hier auf jeden Fall Wachstumspotenzial. Ja, ja, ansonsten, was haben wir noch so? Also klar auch, ich glaube, interessant, das chinesische Neujahr ist ja nicht nur in China jetzt ein KI-Krieg. Also ich würde es auch nicht überwerten. Ich habe es auch im Video gesagt, ich habe ja ein Tencent-Video gemacht letzte Woche, habe auch gesagt, also was die dort jetzt investieren in diese rein diese Neujahrsangelegenheit, das ist jetzt nicht so viel, denn Tencent als 1 Milliarde Renminbi investiert, aber im Quartal irgendwie 200 Umsatz macht, dann ist das natürlich überschaubar. Aber interessant trotzdem, wie sie das angehen von der Logik her. Ja. Und ja, ist eben nicht nur, dass wir jetzt in China drauf blicken können, sondern auch international interessant. Wir haben eine Roboterparade in Paris, habe ich gelesen, um das chinesische Neujahr. Wir sehen Metro-Kampagnen in Europa, in Dubai und natürlich Social-Media-Trends weltweit. Also ich glaube, dass gerade das chinesische Neujahr auch was ist, wo China sich gut vermarkten kann. Weil es natürlich auch irgendwas, es hat was leicht Kitschiges, aber es hat auch was Traditionelles. Ist etwas, was erstmal sympathischer ist, ja, als jetzt andere Dinge, die China hat. Und ich glaube, dass sie dadurch auch ein bisschen verspielter, nahbarer, moderner wirken können, die Softpower darüber auch besser transportieren in andere Länder. Hab das ja auch noch in Thailand gesehen, wo ich jetzt war, jetzt bin ich in Malaysia, dass sie das schon auch selbst machen, aber die Länder ja auch aus Eigeninteresse. Also in China erzählt ja nicht Thailand, dass sie jetzt dort irgendwie die Sukhumvit-Straße schön schmücken sollen. Das machen die schon selbst natürlich, ja. Und das machen sie auch nicht nur, um alle anzulocken, sondern einfach insgesamt, um das Ganze so ein bisschen auch zu nutzen, zu vermarkten. Natürlich ist es sehr kommerziell alles, aber wir sehen, dass es schon eine Bedeutung hat. Und ich glaube auch, dass China dadurch punktet und dass es an Relevanz zunimmt. Könnt ihr selbst mal beobachten. Ich kann jetzt nicht beurteilen, wie es jetzt zum Beispiel in Deutschland ist, aber ob ihr vielleicht sogar in einigen Städten sowas seht. Sicherlich wird es eher in Städten sein, wo du besonders viele Chinesen hast und die sind nun mal nicht in Deutschland, eher in England, Frankreich, Italien. Aber ja, wir sehen, glaube ich, schon auch hier, dass KI und China allgemein auch ja, über die Softpower oder kommen. Das ist nicht nur KI, einfach Technologie eben. Ja, vielleicht haben wir irgendwann mal eine Thronshow in Europa zum chinesischen Neujahr. Sowas könnte ich mir schon vorstellen und ja, finde das einfach sehr, sehr interessant und bin gespannt, wie sich das alles entwickelt. Ja, ich bin in Kuala Lumpur, ihr habt es ja, glaube ich, schon mitbekommen. Also schon auch irgendwo einer chinesisch geprägten Stadt, aber natürlich ist eigentlich so eine Stadt, wo man gut chinesisches Neujahr verbringen kann. Warum? Weil viele Chinesen, die hier leben, also chinesischstämmige Leute, ja, sind ja von der Staatsbürgerschaft Malaysia, die gehen eigentlich nach Hause. Nach Hause heißt dann in ihre Orte, Heimatstädte, Provinzen, nicht Provinzen, Staaten. In Malaysia, das heißt Kuala Lumpur, wird eigentlich eher ein bisschen derer sein. Zumindest war das auch meine Erfahrung. Ich war nämlich vor 2 oder 3 Jahren auch an dem chinesischen Neujahr schon mal hier. War dort in Chinatown und war überrascht, dass da nicht so viel los war. Klar, viele Sachen haben zu. Ich dachte aber, es gibt ein paar Zelebrierungen, war aber auch nicht ganz groß. Aber wir sehen auch hier natürlich in der Stadt viel dekoriert, viel Promotions. Ich war auf einem, jetzt am Wochenende, auf einem, wie nennt man das? Food Fair? Auf einer Essensmesse? Das ist natürlich die harte Übersetzung von Food Fair auf Essensmesse. Also, ja, wo es einfach so kulinarische Sachen gab. Es war nicht so besonders von den Sachen, aber schon interessant. Und das war natürlich auch alles schön in Rot gemacht. Da waren auch eigentlich nur Chinesen, weil ich glaube, es war nicht halal. Und dementsprechend hast du dann auch schon mal eine Reduktion oder eine Einschränkung, wer dorthin kann. Ich war auf jeden Fall da, hier ganz in der Nähe. Und bin jetzt auch in einer interessanten Gegend, so zwischen Chinatown und Brickfields, also dem Little India. Und das ist ganz cool. Das heißt, ich kann nach Chinatown wirklich laufen, war jetzt auch schon ein paar Mal. Und werde auf jeden Fall auch mir das Ganze trotzdem ein bisschen anschauen. Vielleicht ist ja dieses Jahr auch nochmal mehr los. Aber das Wochenende, wo jetzt auch viel gereist wird, da werde ich nichts machen, weil natürlich auch viele Feiertage Urlaub haben. Und da muss ich nicht mich jetzt selbst hier auf Achse begeben, denn ich bin ja nicht an diese Kalender gebunden. Ich werde dann die Woche drauf was machen. Ist eigentlich immer so, dass ich jeden Monat eine kleine größere Exkursion mache, genau. Wenn ich jetzt hier in Malaysia bin und werde dann in einen Staat fliegen, in dem ich in Malaysia noch nie war, ganz wenig, so der konservativste, und bin gespannt, was mich dann dort erwartet. Aber das kommt dann erst nächste Woche. Wenn es da was Spannendes gibt, dann werde ich da nochmal drüber berichten, wie das aussieht. Also, ja, viele spannende Themen rund um Technologie, KI, das chinesische Neujahr. Und ja, hoffe, du konntest wieder was mitnehmen. Würde mich freuen, wenn ja. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Episode. Bis dahin, mach's gut. Xia, hui, qian.